Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zu unserer Spiritualitätssendung. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Mein Name ist Doris Frey und ich darf Sie durch die kommende Stunde begleiten. Noch klingen in uns die freudigen Lieder der Weihnachtsnacht und die Feierlichkeiten des Weihnachtstages nach. Da holt uns das heutige Fest des heiligen Stephanus schon wieder auf den Boden der harten Wirklichkeit zurück. Die Weihnachtsidylle wird vom Martyrium des heiligen Stephanus jäh durchkreuzt. Die Botschaft des heutigen Tages steht auf den ersten Blick in einem totalen Kontrast zur Botschaft der Engel, die sagen: Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine große Freude. Oder ist es vielleicht doch nicht so ein Kontrast? Gab diese frohe Botschaft dem heiligen Stephanus vielleicht erst die Kraft, die Feuerprobe der Ablehnung und des Todes durchzustehen? Der heilige Stephanus, ein Mann voll Gnade und Kraft, das ist heute das Thema unserer Spiritualitätssendung. Gemeinsam mit Pfarrer Stefan Messner aus St. Imberg blicken wir heute auf das Leben und Sterben dieses ersten Märtyrers der jungen Kirche. Grüß Gott, Herr Pfarrer Messner, und herzliche Glück und Segenswünsche zu Ihrem Namenstag.
Vielen Grüß Gott, Frau Frey. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Vielen herzlichen Dank.
Heute also das Thema unserer Sendung, der heilige Stephanus, ein Mann voll Gnade und Kraft. Wir dürfen heute mit Ihnen auf das Leben und Sterben des heiligen Stephanus blicken. Zu Beginn eine persönliche Frage: Was fasziniert denn Sie am meisten an Ihrem Namenspatron?
Ja, das ist also eine sehr spannende Frage. Ich muss sagen, für mich steht zunächst einmal das Wort warum. Die Frage, warum ist ein Mensch bereit, so einen Weg zu gehen? Ich meine, wir kennen uns alle selbst, wenn wir heute in der öffentlichen Diskussion stehen, wenn wir angefragt werden, auch gegenüber unserem Glauben, da ist es nicht selten so, dass man vielleicht sagt, naja, jetzt schweigst du besser mal und man muss ja nicht alles sagen und später noch, vielleicht kannst du auch noch was sagen. Aber dieser Stephanus ist jemand, der eine so brennende Liebe im Herzen verspürt haben muss, dass es ihn gedrängt hat, von diesem Christus Zeugnis zu geben. Und im Grunde genommen hat er damit, ja, wie ein Schwert die Menschen zur Wahrheit hingeführt. Glaub an ihn, halt fest an ihm. Ich finde, dass er sehr fasziniert gewesen sein muss. Er muss wirklich eine brennende Fackel für Christus gewesen sein. Das hat mich schon seit meiner Kindheit angesprochen, die Frage, wie kann ein Mensch so eine tiefe Liebe zum Herrgott entwickeln, dass er also bereit ist, ja, im Grunde genommen auch so einen Weg zu gehen, der auch dann mit dem Lebenszeugnis enden kann.
Diese Frage, die wird uns beantwortet, auch durch das Leben des heiligen Stephanus, das Sie uns heute vorstellen. Wir haben der Sendung den Titel gegeben, der heilige Stephanus, ein Mann voll Gnade und Wahrheit, und wir dürfen Sie nun um Ihren Vortrag bitten.
Ja, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, ich freue mich ganz besonders, Ihnen heute am Gedenktag des heiligen Diakon Stephanus, des ersten Märtyrers der jungen Kirche, ein wenig über sein Leben, seinen Dienst, aber auch seine Berufung erzählen zu dürfen. Wie ich es eben schon angedeutet habe, bereits als Kind hat mich dieser Heilige, der mein Namenspatron ist, er hat mich berührt. Ich habe mich gefragt, warum hat er das getan? Warum war er bereit, so weit zu gehen für seinen Glauben? Wäre es denn nicht klüger gewesen, zu schweigen? Diese und vielleicht andere Fragen möchte ich versuchen, mit Ihnen in der folgenden Stunde näher zu beleuchten. Doch zunächst einmal werde ich versuchen, eine ganz grundsätzliche Frage zu beantworten, die im Vordergrund steht, nämlich die Frage, was ist denn eigentlich ein Diakon? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist ein Diakon? Stellen Sie diese Frage doch einmal in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Ich bin mir sicher, Sie werden die unterschiedlichsten Antworten hören. Jedenfalls geht es mir so, wenn ich auf das Amt des Diakons in der Kirche zu sprechen komme. Er ist kein Pfarrer, aber auch kein Laie. Aber was ist denn nun der Diakon und was sind seine Aufgaben? Zunächst einmal gehört der Diakon aufgrund seiner Weihe, die er vom Bischof erhält, zum Klerus. Das heißt, er hat mit den Priestern und den Bischöfen gemeinsam Anteil an dem dreistufigen Weiheamt Jesu Christi. Jesus Christus ist der wahre und ewige Hohepriester und von ihm geht alle Weihevollmacht aus. In den ersten Jahrhunderten standen dem Papst 7 Diakone zur Seite. Nicht selten wurde aus ihnen auch ein Nachfolger für das Amt des Petrus gewählt. Doch in den Zeiten danach, in denen die Kirche besonders gut gesegnet war mit Priestern und Ordensberufungen, trat dieser Dienst des Diakons mehr und mehr in den Hintergrund. Warum sollte ein unverheirateter Diakon nicht auch gleich Priester werden? Klar, das war sinnvoll. So könnte er auch die Messe feiern, Beichte hören, die Krankensalbung spenden. Doch die ureigene Aufgabe des Diakons, von der wir gleich in der Apostelgeschichte noch etwas näher erfahren werden, wurde so immer mehr verdeckt und geriet leider in Vergessenheit. Das Diakonat war und wurde eine Art Durchgangsstation zur Priester- oder Bischofsweihe. Die Gläubigen selbstverständlich konzentrierten sich auf ihren Priester, auf ihren Pfarrer oder auf ihren Kaplan, je nachdem. Denn vielerorts waren sie den Dienst des Diakons in der Gemeinde ja so gar nicht mehr gewohnt. Bis heute hat sich diese Vereinseitigung durch unsere Gemeinden hindurchgetragen. Und nur dort, wo sich Männer für das ständige Diakonat entschieden haben, welches mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wieder aufgewertet wurde, da wurde in der Gemeinde dieser überaus sinnvolle und bereichernde Dienst des Diakons wieder mehr auch ins Bewusstsein der Gläubigen gerückt. Also, wir fassen zusammen, wir unterscheiden zwischen dem Diakonat als Durchgangsstation zum Priestertum. Jeder Priester, jeder Bischof ist auch automatisch Diakon. Er hat diese Weihe erhalten. Und diese Form ist an das Zölibat gebunden. Und auf der anderen Seite unterscheiden wir den ständigen Diakon. Das ist in der Regel ein Mann aus der Gemeinde. Er sollte verheiratet sein. Und er steht dann mit seinen Diensten dem Priester und der Gemeinde, also den Gläubigen, zur Seite. Doch was tut denn so ein Diakon? In der Rahmenordnung für die ständigen Diakone in den Bistümern hier in Deutschland wird der Dienst des Diakons als ein Zeichen des dienenden Christus und der dienenden Kirche hervorgehoben. Dort heißt es, er soll dem Volk Gottes in der Diakonie der Liturgie, des Wortes und der christlichen Bruderliebe in Gemeinschaft mit dem Bischof und seinem Presbyterum dienen. Mit dem Priester zusammen gibt der Diakon seit alters her als Helfer des Bischofs und seine Aufgaben werden ihm vom Bischof auch übertragen. Man kann sich das so vorstellen. Ein in der Regel verheirateter, ja, man kann auch sagen, etwas älterer Mann. Man legt ja schon Wert darauf, dass auch eine gewisse Erfahrung im Leben dieses Mannes da ist, macht ein mehrjähriges Theologiestudium. Weil es ja nicht selten auch eine Belastung für solch eine Person sein kann, in der Regel sind diese Männer ja auch berufstätig, haben Familie, findet ein Großteil dieses Studiums an Wochenenden statt. Es ist also eine Art pastorale Ausbildung in der jeweiligen Diözese, an der natürlich auch ein unverheirateter Mann teilnehmen kann. Auch er kann sagen, ich möchte Diakon werden und Diakon bleiben, also kein Priester werden. Der Wirkungsort dieses Diakons, wenn er dann am Ende seines Studiums vom Bischof geweiht wird, ist in der Regel seine Heimatgemeinde. Und dort soll er Hand in Hand mit dem Pfarrer zusammenarbeiten. Er möchte, er kann, er darf Kindertaufen, Trauungen innerhalb eines Wortgottesdienstes vorstehen, Beerdigungen halten, die Kranken besuchen, ihnen die Kommunion bringen, in der Heiligen Messe seinen Dienst am Altar ausführen. Er liest in der Regel das Evangelium vor, ein ganz wichtiger Dienst. Vielleicht haben Sie schon gemerkt, dass auch wenn besondere Gottesdienste in Rom sind, dass auch das Evangelium nicht vom Papst selbst vorgelesen wird, sondern in der Regel von einem Diakon. Es ist seine Aufgabe, das Evangelium zu verkünden. Wenn gewünscht, hat er auch die Möglichkeit zu predigen, den Altar bei der Gabenbereitung zu bereiten, die Kommunion aus dem Tabernakel zu holen, mit auszuteilen und viele, viele Aufgaben mehr. Sie sehen, Der ständige Diakon hat eine ganz sinnvolle, eine wertvolle Aufgabe in der Pfarrei. Und sie ist eigens für ihn gedacht und soll eigens von ihm auch ausgeführt werden. Ja, jetzt stellt sich die Frage, wo kommt dieser Dienst des Diakons eigentlich her? Schon früh hören wir von einer Weihe von Diakonen, nämlich, wie schon erwähnt in der Apostelgeschichte, die uns in der Urgemeinde von Jerusalem eine ganz bestimmte Situation beschreibt. Dort kümmerten sich die Apostel um die wichtigsten seelsorglichen Aufgaben und bemerkten dabei, dass sie den Predigtdienst vernachlässigten, die Verkündigung des Wortes Gottes. Anfangs hatten sie Tag für Tag unermüdlich im Tempel und in den Häusern gelehrt. Es gab ja in dem Sinne noch keine Kirchen. Und das Evangelium von Jesus, dem Christus, verkündet. So lesen wir es in der Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 42. Doch nun wachsen ihnen die vielen Aufgaben über den Kopf. Die Gemeinde wird immer größer. Immer mehr schließen sich dem Christentum an. Also beschließen sie, 7 Männer von gutem Ruf, wichtig, guter Ruf und angesehener Lebensweise, zu Diakonen zu weihen. Sie sollen von nun an den Kranken die Krankenkommunion bringen. Sie sollen sich verstärkt um die sozialen Nöte der Gemeinde kümmern. Unter diesen ersten 7 Diakonen ist auch Stephanus. Er wird in der Apostelgeschichte als erster genannt. Ihn haben die Apostel zusammen mit den anderen 6 durch Handauflegung und Gebet, das sind immer die Zeichen einer gültigen Weihe, Handauflegung und Gebet, dazu berufen und geweiht durch die Vollmacht Jesu Christi, bei ihrer Arbeit sie zu unterstützen. So wollte man verhindern, dass es eine Spaltung in dieser jungen, ja, in dieser ganz jungen Gemeinde gibt. Die Heidenchristen, das waren diejenigen, welche ohne jüdische Vorkenntnisse sich taufen ließen. Sie standen in einem gewissen Konflikt mit den Judenchristen, von denen viele der Meinung waren, man könne nicht Christ sein ohne jüdische Beschneidung und andere Vorschriften, die wir ja aus dem Judentum kennen, die diese ehemaligen Juden praktiziert haben, bevor sie zum Christentum übergetreten sind. Und das war ein Streit. Beim ersten Apostelkonzil in Jerusalem wurde dieser Streit dann geklärt. Paulus war da sehr einflussreich. Und nun wurden die Witwen aus der Gruppe der Heidenchristen bei der täglichen Versorgung zunehmend übersehen. Ja, wir können davon ausgehen, dass das auch eine gewisse Rivalität zur Folge hatte. Also wählten die Apostel klugerweise Männer mit gutem Ruf, also die in allen Gruppen sozusagen anerkannt waren, um diese soziale Aufgabe in Zukunft besser in den Griff zu bekommen. Sie sollten natürlich auch dazu beitragen, dass unter diesen Christen in der Urgemeinde Versöhnung stattfinden kann. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir haben eben uns damit beschäftigt, was es heißt, Diakon zu sein, welche Aufgabe der Diakon hat und welche Bedeutung das Diakonat bereits in der Urgemeinde in Jerusalem hatte. Von einem dieser Diakone, dessen Gedenktag wir heute feiern, möchte ich Ihnen jetzt näher berichten, nämlich vom heiligen Stephanus. Der heilige Stephanus war ursprünglich ein Jude, ein Hellenist, der fließend Griechisch sprach und vor seiner Weihe zum Diakon in seiner Gemeinde, also vermutlich in Jerusalem selbst, sehr anerkannt und geschätzt war. Aber mit seinem Übertritt zum Christentum und der damit verbundenen Taufe kommen die Schwierigkeiten mit seinen alten Freunden zustande. In der Apostelgeschichte können wir über ihn lesen, und sie wählten Stephanus, einen Mann, erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist. Ein vorbildliches Leben aus dem Glauben war den Christen in der Urgemeinde also schon sehr wichtig, bei ihrer Wahl für die Dienste in der Gemeinde. Den sieben Männern wird ihr Amt von den Aposteln, also den ersten Bischöfen, durch die Weihe übertragen. Sie ließen sie vor die Apostel hintreten, und diese beteten und legten ihnen die Hände auf. Das Gleiche tut auch heute noch der Bischof, wenn er einen Mann zum Diakon weiht. Und so war das Wirken des heiligen Stephans als Diakon sehr segensreich und von Gott mit Gnaden überschüttet. So heißt es in der Apostelgeschichte, Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Als Prediger und Verkünder der frohen und befreienden Botschaft Jesu Christi dürfte er bei den Menschen angesehen und beliebt gewesen sein. Viele schlossen sich der neuen Lehre an und wurden Christen. Ja, sogar jüdische Priester kamen zum Glauben, was viele Anhänger in den jüdischen Gemeinden sicherlich verärgerte. Stephanus tritt schon bald in den Mittelpunkt des Interesses, denn er zeichnet sich durch ein besonderes Predigttalent aus. Seine Missionspredigten führen jedoch in heftige Auseinandersetzungen. So lesen wir in Apostelgeschichte, doch einige von der sogenannten Synagoge der Libertiner und Cyrenäer und Alexandriner und Leute aus Sizilien und der Provinz Asien erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten. So versuchten Vertreter der jüdischen Gemeinden, Stephanus und seine Lehren einem Disput zu widerlegen. Um sich eine richtige Vorstellung von seiner Wirksamkeit zu machen, darf man nicht übersehen, dass man es für nötig hielt, mehrere Synagogen gegen ihn zu vereinigen. Die Synagoge der Libertiner hatte ihren Namen von den freigelassenen jüdischen Sklaven, die dort zusammenkamen. Die Libertiner waren lange Zeit Sklaven in Rom, wo sie den römischen Besatzern dienten. Sie lebten also weit weg vom Tempel in Jerusalem, den die Juden ja bekanntlich als den Mittelpunkt ihrer religiösen Welt ansehen, als Thron Gottes auf Erden. Und sicherlich sehnten sich viele von ihnen während dieser Sklavenzeit nach einem Leben in Jerusalem. Und dieses religiöse Leben stellte Stephanus nun in Frage, indem er sich auf den Nazaräer berief, der in den Augen der hohen jüdischen Vertreter als Gotteslästerer am Kreuz gestorben war. Eine einseitige Gesetzestheologie hatte sie blind gemacht für die eigentliche Botschaft, welche hinter der stand: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Auch die Juden aus der Stadt Cyrene im heutigen Libyen und aus Alexandrien an der Mittelmeerküste Ägyptens hatten eine eigene Synagoge, ein eigenes Gotteshaus. Ebenso die Juden aus Sizilien, welches damals unter römischer Herrschaft stand, und die Juden aus der Provinz Asia, beide waren in der heutigen Türkei angesiedelt. Meist einfache Handwerker und Kaufleute, die viel entbehren mussten, um sich in Jerusalem ansiedeln zu können. Viele von ihnen hätten Stephanus und seine neue Lehre gerne zum Verstummen gebracht. Denn er war ja einmal einer von ihnen. Aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen, heißt es in der Apostelgeschichte. Sie konnten dem ganz von Christus ergriffenen Diakon Stephanus nichts Falsches nachsagen. Denn er gehörte zu jenen, die mit dem Charisma der unerbittlichen Klarheit und Wahrheit Gott gegenüber beschenkt worden waren. Deshalb redete Stephanus auch nicht nach dem Wunsch und den Forderungen seiner Zuhörer, sondern als Prophet Gottes, der, wie er ihnen später vorhielt, nie im Volk geachtet war. So spricht Stephanus aus tiefster Überzeugung, wohl wissend, dass er damit ins offene Messer seiner Kritiker laufen wird. Er stellt die neue Lehre des Geistes und der Wahrheit über alle Gesetzesheiligkeit und den Tempelkult des alten Bundes. Er stellt als einer, der selbst früher diesen Kult ausgeübt hat, alles in Frage, was den Juden bisweilen als heilig galt. Deshalb beschlossen einige von ihnen, seinen Ruf mit einer Verleumdungskampagne zu schädigen. Da stiften sie Männer zu der Aussage an: Wir haben gehört, wie er gegen Mose und Gott lästerte. Sie hetzten das Volk, die Ältesten, die Schriftgelehrten auf, drangen auf ihn ein, packten ihn und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Und sie brachten falsche Zeugen bei, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, gegen diesen heiligen Ort und das Gesetz zu reden. Wir haben ihn nämlich sagen hören, dieser Jesus, der Nazaräer, wird diesen Ort zerstören und die Bräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Der Hohe Rat beruft ebenso wie bei Christus eine Versammlung ein, vor der sich Stephanus für seine Aussagen verantworten muss. Man darf ja nicht vergessen, dass das Judentum die eigentliche Religion war, die in Jerusalem ausgeübt wurde. Wer gegen ihre Gesetze und Vorschriften verstieß, musste auch mit einer entsprechenden Strafe rechnen. Dies versuchte man Stephanus anzuhaften und beschuldigte ihn, wie Christus selbst, der Gotteslästerung. Und auf diese stand die Todesstrafe. Außerdem hielt man ihm vor, er wolle das mosaische Gesetz verändern und den heiligen Ort, das heißt den im Tempel praktizierten wahren Gottesdienst, in Frage stellen. Ich denke, solche Aussagen dürften beim anwesenden jüdischen Volk zu einem wahren Wutausbruch geführt haben, der nur eine Strafe zur Folge haben konnte, den Tod. Doch Stephanus erscheint in dieser Stunde höchster Gefahr ruhig und friedvoll. Und als alle, die im Hohen Rat saßen, auf ihn blickten, erschien ihnen sein Gesicht wie das Gesicht eines Engels. Sein Gesicht strahlte aufgrund dieser Kraft, die ihn erfüllte, aufgrund des Heiligen Geistes, der aus ihm sprach. Die Rede des Stephanus ist uns in der Apostelgeschichte überliefert. Darin erzählt er vor dem Hohen Rat der Juden die Heilstaten Gottes auf, die dieser durch seine Propheten am Volk Israel getan hat. Angefangen von Abraham, der zum Stammvater wurde, über Josef, der von seinen Brüdern aus Eifersucht verkauft wurde, aber sein Volk durch seinen Aufstieg in Ägypten rettete. Von Mose, der das versklavte Volk Israel aus Ägypten herausführte und dem sich Gott im brennenden Dornbusch zeigte. Von Aaron, den sie baten, ein Götzenbild zu errichten. Von Joshua und David bis hin zu Salomo, der Gott einen prächtigen Tempel in Jerusalem baute. Sie alle hatten den Auftrag, das Volk Israel in seinem Sinne zu leiten, und sie alle sahen sich einem immer wieder halsstarrigen und aufbegehrenden Volk gegenüber, das den Bund und die Gebote mehr als einmal übertrat. Denselben Vorwurf macht Stephanus auch seinen Anklägern, weil sie die Ankunft des Messias trotz der Weissagung der Väter noch nicht erkannt hatten. Nicht die Christen hätten das Gesetz Gottes missachtet, sondern sie selbst, indem sie die Propheten verfolgt und getötet hätten. Diese Anklage gipfelt also im Tod Jesu, für die er sie verantwortlich macht. Als sie das hörten, waren sie aufs Äußerste über ihn empört und knirschten mit den Zähnen. Seine Rede beschämt die angesehenen Gesetzeslehrer und legt den Finger noch einmal in die Wunden der Vergangenheit. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickt zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Stephanus wird eine Vision zuteil, in der er den auferstandenen Herrn Jesus an der Seite seines Vaters, des allmächtigen und unnahbaren Gottes des jüdischen Volkes zu sehen behauptet. Eine unerträgliche Behauptung für jeden Juden, eine Anmaßung und Gotteslästerung. Da hoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten gemeinsam auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Steinigung durch die aufgebrachte Menge ist die Folge seiner unerhörten Behauptung. Nach der Überlieferung wurde Stephanus ebenso wie Christus vor die Stadttore Jerusalems gebracht und dort gesteinigt. Man geht heute davon aus, dass es sich dabei um das Damaskustor handelte. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Paulus, Saulus, ja, er ist bei dieser Selbstjustiz anwesend. Er ist zu diesem Zeitpunkt noch ein Anhänger der strengen Lehre der Pharisäer, die ein solches Vorgehen dulden. So stand steinigten sie Stephanus. Er aber betete und rief: Herr, Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann sank er in die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nach diesen Worten starb er. Ein Verfolgter, der für seine Feinde in der Todesstunde betet. Der nicht möchte, dass sie für ihr falsches Tun bestraft werden. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Liebe und Barmherzigkeit stehen im Mittelpunkt des Martyriums von Stephanus. Denn er hat nicht nur von Jesus Christus gesprochen, sondern er war auch bereit, wie er sein Leben hinzugeben. So stirbt Stephanus als erster Märtyrer und Zeuge für Christus. Weiter heißt es in der Apostelgeschichte, fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine große Trauerklage über ihn. Er stirbt wahrscheinlich im Jahr 40 nach Christus. Seinen Leichnam bestattet der Schriftgelehrte Gamaliel in dem ursprünglich für ihn selbst vorgesehenen Grab auf seinem Landgut bei Jerusalem, zusammen mit Nikodemus. Beide waren trotz ihrer Mitgliedschaft im jüdischen Rat den Christen sehr wohlwollend gegenüber und ließen sich später taufen. Trotzdem können sie nicht verhindern, dass die Urgemeinde von nun an so schwer verfolgt wird, dass sich viele Gemeindemitglieder in die umliegenden Städte flüchten. Nur die Apostel bleiben standhaft in Jerusalem, so sagt es uns die Apostelgeschichte.
Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Gemeinsam mit Pfarrer Stefan Mesner betrachten wir heute den heiligen Stephanus, der in der Heiligen Schrift als ein Mann voll Gnade und Kraft bezeichnet wird. In einem ersten Teil der Betrachtungen haben wir geschaut, was heißt es eigentlich, Diakon zu sein, welche Aufgaben hat er, und in einem zweiten Schritt ist Pfarrer Mesner dann auf jenen Diakon eingegangen, dessen Fest wir heute feiern, nämlich den heiligen Stephanus. Sein Leben endete im Martyrium, und dieses Martyrium war geprägt von Liebe und Barmherzigkeit, und zwar genau deswegen, weil er sterbend noch seinen Peinigern vergeben hat. Wie es dann weiterging, das hören wir jetzt von Pfarrer Stefan Mesmer.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, was hat nun das Zeugnis des heiligen Stephanus bewirkt? Hatte sein Tod wirklich einen Sinn? Provokant klingt die Aussage, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und doch sind es die Zeugnisse der ersten Märtyrer, welche die junge Kirche als glaubwürdig auszeichnen. Warum sind Menschen bereit, ihr Leben für ihren Glauben hinzugeben? Diese Frage dürften sich zur Zeit des heiligen Stephanus sicherlich auch schon viele Menschen gestellt haben. Im christlichen Sinn sind Märtyrer ja Menschen, die ein Martyrium erleiden, die sich eher töten lassen, als ihrem Glauben abzuschwören. Ihren Worten folgen also Taten, die eine ganz große Faszination auf andere Menschen ausgeübt haben, auf Christen, aber auch auf Andersgläubige. Das heißt natürlich nicht, dass wir nur als Märtyrer gute und vorbildliche Christen wären. Nein. Vielmehr rufen uns die Märtyrer immer wieder ins Gedächtnis, wie weit Menschen gehen können, die bereit sind, für ihren Glauben einzustehen. Der Name Stephanus kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie der Begrenzte. Im Lateinischen können wir seinen Namen auch mit dem Wort Krone und im Hebräischen mit Norm oder Regel übersetzen. Und wirklich, Stephanus hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Er wird zum Urbild des christlichen Märtyrers, der Jesus als den gekreuzigten und in der Herrlichkeit Gottes erhöhten Messias verkündet, der ihn als den Menschensohn an der Seite Gottes bestätigt. Und weil er als Märtyrer stirbt, stirbt er auch als ein Heiliger, als einer, der als größtes Opfer der Liebe sein Leben gering geachtet und es somit, wie die Schrift sagt, gewonnen hat. Die Verehrung des Erzmärtyrers Stephanus ist bereits seit dem 4. Jahrhundert belegt. Und in der katholischen Kirche feiert man seit dem Jahr 350 am zweiten Weihnachtstag den Gedenktag des heiligen Stephanus. Natürlich nicht, um dieses schöne Fest Weihnachten uns sozusagen aus dem Herzen zu reißen, sondern um uns zu sagen, dieses kleine Kind in der Krippe wird einmal ein erwachsener Mensch werden. Es wird seinen Weg gehen und dieser Weg endet am Kreuz, um uns die Herrlichkeit des Himmels zu öffnen, die Stephanus dann in der Vision gesehen hat. Die zu seiner Ehre erbauten Kirchen und Altäre sind zahllos. Im heutigen Tagesgebet bittet der Priester Gott für uns alle um die Kraft und Gnade der Feindesliebe, die der heilige Stephanus besonders in der Stunde seines Todes uns vorgelebt hat. So heißt es in diesem Gebet unter anderem: Allmächtiger Gott, gib, dass auch wir unsere Feinde lieben und so das Beispiel des heiligen Stephanus nachahmen, der Sterben für seine Folger gebetet hat. Doch warum begehen wir gerade einen Tag nach dem Fest der Liebe nach Weihnachten? Warum solch ein Kontrast? Passt es überhaupt? Wie ich eben schon angedeutet habe, ja. Denn wir müssen unseren Blick etwas ausweiten. Neben der Freude über die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem soll uns auch die Trauer über die Bedrohung seines Lebens bewusst werden. Denken wir doch nur an den Kindermord durch König Herodes, von dem wir in einigen Tagen wieder hören werden im Evangelium. Aber erst durch die Geburt Jesu Christi konnte Stephanus für den Himmel und damit auch für das himmlische Leben geboren werden. Beide Feste sind also eine Vorausschau und Hoffnung für unser eigenes Leben bei Gott. Was können wir nun von Stephanus lernen? In der Apostelgeschichte wird er uns als ein Mann geschildert, erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist und voll Gnade und Kraft, der Wunder und große Zeichen unter dem Volk tat. Seine Reden und seine Taten müssen die Menschen also überzeugt haben, dass sein Wirken unter dem besonderen Segen Gottes steht. Was können wir in der Sprache der Bibel darunter verstehen, wenn dort die Rede vom Glauben ist? Ein Mann voll Glauben und Heiligen Geist galt als ein wahrer Christ. Denn durch den Glauben an Gott und den von ihm auferweckten Herrn Jesus Christus wurde man zum Christen. Und ein solcher Christ erfuhr die Gnadengaben des Heiligen Geistes. Gottes Gnade und Kraft wirkte durch ihn, wodurch er in der Lage ist, große Wunder und Zeichen zu tun. Seine geistgeschenkte Weisheit und seine kraftvolle Verkündigung waren Ausdruck dieser Gnade. Das lateinische Wort credere, das wir vom Credo, dem Glaubensbekenntnis, erkennen, setzt sich aus zwei Worten zusammen: cor und dare. Zu Deutsch könnten wir sagen, jemanden sein Herz schenken. Der glaubende Christ schenkt Gott sein Herz. Er vertraut sich ganz, mit ganzem Herzen seinem Gott an. Und er hält es für wahr, dass Gott wirklich existiert und für ihn da ist. Das Erste Vatikanische Konzil hat den Glauben folgendermaßen definiert: Dieser Glaube aber, der Anfang des menschlichen Heiles ist nach dem Bekenntnis der katholischen Kirche eine übernatürliche Tugend, durch die wir mit Unterstützung und Hilfe der Gnade Gottes glauben, dass das von ihm Offenbarte wahr ist. Wir sind also fähig zum Glauben, weil Gott es ist, der den Glauben in uns ermöglicht. Paulus weist im Hebräerbrief darauf hin: Glaube aber ist Feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Unser Glaube kommt von Gott her und bezieht sich auf seine Existenz, die uns mit dem Verstand nicht begreiflich ist, die wir aber glauben können. Wenn Stephanus also vom Glauben erfüllt war, dann glaubte er mit der Kirche an die von Gott geoffenbarten Wahrheiten und war auch bereit, diese zu verkündigen, zu verteidigen und für sie einzustehen. Der Heilige Geist ist dabei die treibende Kraft, die Stephanus zum Propheten macht. Denn im großen Glaubensbekenntnis der Kirche heißt es vom Heiligen Geist, der gesprochen hat durch die Propheten. Es ist also der Geist, der die Worte der Wahrheit formt, die Stephanus in seiner Verkündigungs-Verteidigungsrede vorbringt. Als eine unverdiente und ungeschuldete Gnade, die Gott seinem Diener schenkt aufgrund seiner Liebe und Huld zu ihm. Stephanus ist bei seiner Rede im Verstand erleuchtet, könnte man sagen, und im Willen gestärkt, um kraftvoll den zu bezeugen, der von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Die Wunder und großen Zeichen, die Stephanus im Volk tun konnte, sind ein Hinweis darauf, in wessen Namen er sprach und mit wessen Vollmacht er handelte. Wiederum steht uns der provokante Satz vor Augen, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Er bewahrheitete sich am Lebensbeispiel des heiligen Stephanus, der im eigenen Leib die Aussage Jesu erfahren musste, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Dem aber auch die Aussage Jesu an uns tröstend und heilbringend gegenübersteht, in der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Messner, für diese Betrachtungen zum Leben des heiligen Stephanus, des ersten Märtyrers, der auch als ein Mann voll Gnade und Kraft bezeichnet wird. Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Gemeinsam mit Pfarrer Stefan Messner haben wir den heiligen Stephanus, sein Leben, sein Martyrium betrachtet. Nochmals herzlichen Dank, Herr Pfarrer Messner.
Ja.
Eine Frage jetzt, der heilige Stephanus, der hat ja ganz schön provoziert, wenn man das jetzt mal ganz menschlich sieht. Er hat da kein Blatt vor dem Mund genommen, er wusste genau, was ihm blüht, wenn er diese Aussagen, die er gemacht hat, auch macht. Jetzt bei uns im Alltag ist es auch oft so, dass wir in Gesprächen merken, wenn ich das jetzt sage, dann provoziere ich nur. Es ist uns auch angeraten, dass wir klug sind, aber wo und liegen diese Unterscheidungsmerkmale? Wie können wir erkennen oder was hilft uns zu erkennen, was nun angesagt ist, ob wir still sein sollen lieber oder ob wir auch mal provozieren dürfen?
Ja, also zunächst einmal gibt es einen sehr schönen Satz, der besagt, es gibt eine Zeit des Redens und es gibt eine Zeit des Schweigens. Und Sie haben genau richtig beide Punkte angesprochen. Ich denke, man muss da auch sehr feinfühlig sein. Also wenn ich jetzt in den nächsten Tagen zum Bäcker gehe und beginne da groß irgendetwas zu verkündigen, dann muss ich auch damit rechnen, dass die Leute entsprechend gar nicht verstehen, was ich meine. Und ich würde vielleicht das Gegenteil von dem auslösen, was ich überhaupt will. Wir dürfen nicht vergessen, Stephanus lebt in dieser Urgemeinde. Er ist ein Mitglied dieser Gemeinde und er ist sicherlich über die Grenzen hinaus bekannt und beliebt. Das heißt, wir sprechen hier nicht von einem punktuellen Ereignis, dass er sich plötzlich eines Tages auf den Marktplatz stellt und eine Rede hält und dafür gesteinigt wird, sondern hier beginnt ein Prozess wahrscheinlich über Wochen, Monate, vielleicht sogar über Jahre. Und die Angst steht im Vordergrund dessen, nämlich die Angst, dass er Recht haben könnte, dass das, was er sagt, wahr sein könnte. Denn immer mehr fühlen sich von dem, was Stephanus sagt und tut, angesprochen. Er zieht sie an. Und das hat sozusagen durch sein Lebenszeugnis, die Art und Weise, wie er auch seinen Dienst vollzogen hat, wie er auf Menschen zugegangen ist, als Diakon, besonders im sozialen Bereich, vielen Armen, Bedürftigen geholfen hat, in ihnen Christus gesehen hat, das war zunächst einmal ein glaubwürdiges Zeugnis. Und dazu kommt auch seine Rede, die natürlich auch vom Heiligen Geist erfüllt, provokant für die ist, die sich, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, sich auch dem Wirken des Heiligen Geistes widersetzt haben. Das waren ja nicht alle, sondern einige, wenige. Mhm. Und diese einigen, wenigen haben versucht, andere wiederum für sich zu gewinnen, um Meinung zu machen. Wir hören ja, sie haben falsche Zeugen ausgesucht. Sie haben versucht also, ja, ihm eine Falle zu stellen, wie Christus auch. Hätte er irgendein dummes Zeug geredet, ja, irgendetwas rein Provokatives gesagt, dann hätte man A, ihn überlisten können mit seinen eigenen Worten, und oder man hätte ihn vielleicht gar nicht großartig beachtet, man hätte ihn als einen Schwätzer, als einen Redner, ja, als einen Provokateur abgestempelt. Nein, es geht hier um die Wahrheit. Und überall, wo die Wahrheit ins Spiel kommt, das sagt Christus auch, da muss der Mensch sich entscheiden. Da muss er sagen, ich möchte dieser Wahrheit Christus folgen oder nicht.
Und diese Wahrheit, die hat ihn auch frei gemacht, schließlich ins Martyrium zu gehen. Auch er wusste, es ist die Wahrheit.
Ich denke, Stephanus ist immer als Prophet zu sehen, das heißt als Bote Gottes. Er ist nicht derjenige, der auftritt und sagt, mir ist das jetzt hier eingefallen, ich möchte euch das mal sagen, weil mir das jetzt wichtig ist, sondern er spürt in seinem Inneren, aufgrund der Situation, der Lebensweise, der Umstände, dass es seine Aufgabe ist, den Menschen von dem, was Gott ihm geschenkt hat, teilhaben zu lassen. Es heißt ja, wovon das Herz voll ist, daraus sprudelt der Mund über. Und genau das erleben wir bei Stephanus. Er hat ein Talent, eine Begnadigung zu reden, ja, und das tut er auch. Er redet prophetisch, ja, und das spüren die Menschen. Und das macht ihn natürlich auch zu einem Provokateur für die, die, ja, im Grunde genommen Angst haben, sich der Wahrheit Gottes zu stellen. Für sein Martyrium selbst bedeutet das, dass er natürlich sich ausrechnen kann, er war Jude, er kennt das mosaische Gesetz, was sein Tun zur Folge haben kann oder wahrscheinlich zur Folge haben wird. Aber er vertraut darauf, dass alles, was er tut, zur Ehre Gottes ist und damit auch im Sinne Gottes ein Ende finden wird, dass er getragen wird, dass er gestärkt wird, dass auch in schwierigen Situationen, sprich im Martyrium, was ja auch dann geschieht, ja, Christus selbst an seiner Seite steht, ihm hilft, ihm Kraft gibt, sogar ja zu beten, das ist ja etwas unglaublich Großartiges. Ich meine, wer von uns kann seinen Feinden wirklich verzeihen aus ganzem Herzen? Wer kann das wirklich? Ja, das ist ja gar nicht so leicht. Zunächst einmal, wenn man vielleicht verletzt ist, wenn man vielleicht geistigerweise geschlagen wurde, ja, verwundet wurde, was wir heute sehr oft in unserer Gesellschaft erleben. Viele Dinge sind, die haben ja einen Ursprung in einer Verwundung des Herzens, ja. Und er ist bereit, weil er arglos ist, weil er liebend ist, weil er, ja, erfüllt ist, zu sagen, Herr, vergib ihnen. Rechne ihnen das, was sie tun, ihre Sünde, ja, ihre Verblendung. Sie wissen nicht, was sie tun. Wir kennen das von Christus selbst am Kreuz. Vater, vergib ihnen. Rechne ihnen das nicht an. Er möchte also nicht, dass durch dieses Tun Menschen von Gott getrennt werden, vielleicht sogar ja eine entsprechende Strafe erhalten würden. Und das ist ein Ausdruck tiefster Liebe und auch Menschenfreundlichkeit, ja, die in jedem Menschen das Heil, das durch Jesus Christus angebrochen ist, sieht.
Könnte das im heiligen Stephanus gerade diese Gnade der Feindesliebe auch eine Frucht sein seines Dienstes als Diakon? Er hat als Diakon den Witwen, den Waisen, den Armen einfach gedient und hinter jedem Menschen auch das Leid gesehen, das dahinter steckt. Vielleicht auch gerade in seinen Feinden.
Ich bin mir sogar sicher, dass das der Hintergrund ist. Also ich sag mal, es ist für einen Pfarrer sicherlich nicht schwer, sich auf die Kanzel zu stellen und eine wunderbare Predigt zu halten. Wo die Leute vielleicht noch ihn beklatschen würden und sagen, Herr Pfarrer, Sie haben heute so toll gepredigt und das haben Sie jetzt mal richtig gut gesagt. Mhm. Aber das Ganze mit zu erleiden, was Menschen erleiden müssen, erdulden müssen, ja, das Opfer selbst mitzutragen, wie Christus es uns vorgelebt hat, ja, das erlebt ja Stephanus als Diakon. Er geht ja zu den Ärmsten, der Armen, zu denen, denen wirklich die Not ins Gesicht geschrieben wird. Und er weiß, dass die Erlösung Jesu Christi, ja, dass ihn diese Tat drängt. Wir können das vergleichen mit Mutter Teresa, ja, wo ein Journalist zu ihr gesagt hat, also was Sie hier machen, das würde ich nicht für 1 Million D-Mark tun. Ja. Und sie hat ihm geantwortet, ja, ich auch nicht. Wo wir erkennen, es muss die Liebe im Herzen, die auch gereift ist durch die Opferbereitschaft, durch die Art und Weise, wie ich lebe, die auch bereit ist, dann ja so einen Weg zu gehen und für die Liebe, auch wenn es sein muss, sein Leben hinzugeben. Ja. Mhm.
Danke, Herr Pfarrer Messner, dass Sie uns diesen Heiligen auch vorgestellt haben heute an seinem Festtag. Bitten wir am Ende der Sendung noch den Herrn um seinen Segen, dass es uns gelingt, immer mehr in den Spuren des heiligen Stephanus auch zu wandeln, gerade was die Feindesliebe, was das Verzeihen angeht, aber auch den selbstlosen Dienst an den Nächsten.
Ja.
Dafür dürfen wir um Ihren Segen bitten.
Ja, gerne. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, du bist Licht und Wahrheit. Du bist Gnade und Kraft im Heiligen Geist. So bitte ich dich auf die Fürsprache unserer himmlischen Mutter, der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres gerechten Bräutigam, des heiligen Josef, auf die Fürsprache unserer Namenspatrone, besonders aber auf die Fürsprache des heiligen Diakons und Erzmärtyrers Stephanus. Schenke uns diese Liebe im Herzen, die bereit ist, immer wieder zu verzeihen, immer wieder dich in unserem Nächsten zu sehen, die Liebe zu leben und sie auch zu praktizieren, von ihr zu sprechen und sie in Taten umzusetzen. Schenke uns die Kraft dazu, schenke uns die Gnade und die Weisheit dazu. Darum bitte ich durch die Allmacht des Vaters, die Liebe des Sohnes und die Kraft des Heiligen Geistes.
Amen.
Amen.
Ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen allen fürs Dabeisein. Alles Gute und eine gesegnete Zeit wünscht Ihnen Doris Frey.